Schön, dass ihr da seid, dass ihr nicht zu Hause den Sonnenschein genießt und das schöne warme Wetter, gell, sondern lieber hier drin sitzt. Kann jemand dann Aufguss machen hier vorne? So? Ja, wir sind auf der zweiten Missionsreise und heute soll es um die Reaktionen gehen, die Reaktionen auf das Zeugnis. Da wird was erzählt, Paulus gibt sich viel Mühe, der gibt sein ganzes Leben, steckt er da rein. Und das, was rauskommt, ist ganz verschieden. Und ich habe mal Folgendes gelesen in einer Predigt von Spurgeon. Und ich fand es ganz interessant, wie er es so ausgedrückt hat. Er spricht von zwei Schwestern. Und er sagt, von zwei Menschen, die die gleiche Evangelisation besuchen und die dieselbe Wahrheit hören, wird der eine genommen und die andere zurückgelassen. Wie kommt es, dass hier zwei Schwestern nebeneinander in der gleichen Kirchenbank sitzen und die Predigt doch unterschiedliche Auswirkungen auf sie hat? Sie wurden von der gleichen Mutter gestillt, von den gleichen Menschen erzogen, sie lagen in derselben Wiege und jetzt hören sie mit derselben Aufmerksamkeit den gleichen Prediger. Warum wird die eine gerettet und die andere nicht? Und das ist sowas, so ein Problem begegnen wir oft. Ich habe das so erlebt, zum Beispiel so in der Seelsorge erlebt man das auch. Man redet mit den Menschen, man versucht ihnen zu helfen und dann ist da jemand, der hat gewaltige Probleme, Depressionen und kämpft mit Schuld und mit Versagen und mit vielem mehr. Und der ist ganz unten am Boden. Und dann trifft man sich mit ihm und man zeigt ihm Gottes Wort und man zeigt ihm das Licht in Gottes Wort und das Licht in Jesus. Und er sieht dieses Licht und es geht ihm auf und er wird heil. Er blickt Jesus am Kreuz und er wird heil zu derselbigen Stund. Und dann kommt ein anderer mit genau den gleichen Problemen und man redet mit ihm und man zeigt ihm genau die gleichen Bibelverse und man redet mit ihm genau über die gleichen Stellen und man zeigt ihm das Licht in der Bibel und man zeigt ihm das Licht des Kreuzes Jesu und die Rettung und die Erlösung, die da drin ist. Und er geht und es ändert sich nichts. Er bleibt genauso zerschlagen und kaputt, wie er war. Warum der eine so, der andere so? Warum haben wir beim zweiten vielleicht was falsch gemacht? Haben wir vielleicht, müssen wir das Evangelium besser erklären? Oder vielleicht sind wir nicht liebevoll genug? Liegt es an uns oder vielleicht liegt sie an ihm? Hat er was falsch gemacht? Ist er einfach selber schuld? Oder ist vielleicht sogar Gott schuld an der ganzen Sache? Vielleicht hat Gott es irgendwie nicht so gemacht. Also woran liegt es? Wisst ihr, das Problem ist nicht neu. Das Problem gab es zu allen Zeiten. Und im Korintherbrief schreibt Paulus uns genau über dieses Thema eigentlich, also finde ich, das passt voll gut zu diesem Thema. Und zwar, bevor wir in die Apostelgeschichte gehen, wollen wir das lesen aus dem Korintherbrief. 2. Korinther 2 ist es. Entschuldigung, ich habe vergessen, das ist verschwunden, die 2. Aber ihr könnt ja das dann aufschlagen. 2. Korinther 2, 14 bis 16. Da redet Paulus diese Worte und er sagt, Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug des Christus mitführt und so durch uns an allen Orten den Duft seiner Erkenntnis verbreitet. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch vor Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Für die einen sind wir ein Todesgeruch, der den Tod bringt, und für den anderen ein Lebensduft, der Leben verheißt. Wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Also Paulus selber, als er sein Leben beschreibt, sagt er, schau mal, wir laufen durch diese Welt und für die einen bringen wir den Tod und für die anderen bringen wir das Leben. Für die einen bringen wir Gericht und für die anderen bringen wir Rettung. Und das, was er hier meint mit diesem Triumphzug, wenn wir dieses Bild mal vor Augen malen, das ist ein Triumphzug, war Folgendes. Und zwar, wenn ein römischer General im Krieg war und dann diesen Krieg mit einem Sieg abschließen konnte. Er hat die Feinde besiegt. Dann hat man Folgendes gemacht. Man ist den ganzen Weg nach Hause bis Rom gewandert mit den Soldaten, mit der ganzen Armee. Und dann hat man sich vor der Stadt sozusagen gelagert und dann in der Stadt Bescheid gesagt. Und dann haben die in der Stadt ein riesiges Fest vorbereitet. ein Triumphzug. Und dann, wenn alles vorbereitet ist, dann ist der siegreiche General mit seinen Truppen in die Stadt hineingezogen. Und alle Menschen haben gejubelt, wenn dieser Triumphzug durch die Stadt zog. Aber wisst ihr, da zogen nicht nur die Sieger mit, sondern auch die Verlierer hat man mitgenommen. Der General hat gezeigt oder hat die extra dabei gehabt und die sind in Ketten dann mitgeschleppt worden und die sind genauso durch die Stadt geschleppt worden und alle haben gesehen, die haben wir besiegt. Und wisst ihr, das Interessante war, die hat man nicht zum Spaß, ja, theoretisch hat man sie zum Spaß mitgenommen, aber man hat sie nicht einfach so mitgenommen, sondern die sind für diesen Triumphzug mitgenommen worden. Die wurden danach meistens alle hingerichtet. Also die meisten berühmten, wichtigen Leute von den Feinden, die wurden hingerichtet und dann die niedrigen Leute, die hat man dann als Sklaven verkauft. Aber der einzige Sinn von diesem Zug war, die Herrlichkeit zu zeigen und dass man die Feinde besiegt hat. Und Paulus sagt, wir sind auf diesem Triumphzug. Jesus nimmt uns mit in diesen Triumphzug. Und indem, wie er das so schreibt, im Korintherbrief, wird es nicht klar, was er genau meint. Er ist auch einer von den Besiegten, aber er geht ins Leben. Christus hat ihn erobert und er geht ins Leben, aber da gehen andere in dem Zug mit und er sagt, für die ist es der Tod, wo die hingehen. Das ist doch mal ein Bild für eine Missionsreise, oder? Das ist sozusagen der Zug, wo Christus durch diese Welt geht und Paulus und sein Team sind sozusagen Beute in diesem Zug. Und sie ziehen durch die ganze Welt und die Menschen können sich entscheiden, wer sie sein wollen, wo sie hingehören wollen in diesem Zug. Und das ist das, was wir heute sehen werden, wenn wir uns die Stelle anschauen. Wir bleiben heute noch das letzte Mal in Philippi, weil nächstes Mal die nächste Bibelstunde. Und deswegen bleiben wir heute in Philippi und im Kerker. Aber wir schauen uns noch mal ganz kurz an, wie das hier dazu gekommen ist. Als erstes hat der Triumphzug in Syrien, in Antiochia angefangen und er hat gar nicht schön angefangen. Das war Streit um Mitarbeiter, Streit, wen man mitnimmt und die mussten sich trennen. Dann ging es weiter in die heutige Türkei, nach Lystra, dort haben sie Timotheus mitgenommen. Dann ging es weiter nach Asia und dort wussten sie nicht, was sie machen sollen. Wem sollen die predigen? Irgendwie war da niemand, keiner hat zugehört und sie waren sich unsicher, bis Gott ihnen den Weg gezeigt hat und sie dann dort oben nach Philippi gekommen sind. Und dort in Philippi, da passiert zum ersten Mal so wirklich was. Da kommen tatsächlich Leute zum Glauben. Aber ziemlich schnell gibt es da Probleme, Paulus und Silas werden ausgepeitscht und kommen dann ins Gefängnis, in den Kerker, in den Stock. Und dort wollen wir uns jetzt dieses Kerkererlebnis und das, was danach passiert, anschauen. Wir wollen uns das aus der Sicht des Kerkermeisters und aus der Sicht der Stadtobersten anschauen. Wisst ihr, der Kerkermeister, den finde ich ganz interessant hier in dieser Situation. Und zwar der Kerkermeister folgende Aufgabe gehabt. Apostelgeschichte 16, 23 und 24. Nachdem sie schwer misshandelt worden waren, ließen sie beide ins Gefängnis schaffen. Und dem Gefängniswärter befahlen sie, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er die beiden in die innerste Zelle und erschloss ihre Füße in den Block. Man kann davon ausgehen, dass der Kerkermeister wahrscheinlich ein ehemaliger Soldat war, also dass sozusagen er seinen Dienst abgeleistet hat und jetzt sich zur Ruhe gesetzt hat von seiner Tätigkeit und jetzt diese Aufgabe übernommen hat. Das hat man gerne gemacht, dass man Soldaten genommen hat, weil die waren trainiert. Die konnten mit Waffen umgehen, die waren nicht zimperlich, die hatten Disziplin, die wussten, wie man Sachen durchsetzt. Und deswegen hat man sie für solche Aufgaben genommen. Und Philippi war eine besondere Stadt. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er wahrscheinlich ein guter Soldat gewesen ist und jetzt eben diese gute Stellung hier hatte. Und dieser Gefängniswärter bekommt jetzt den seltsamsten Gefangenen, den man sich nur vorstellen kann. Äußerlich gesehen kann der Unterschied kaum größer sein. Also wir müssen uns das so vorstellen. Ich Ich habe lange überlegt, ob ich ein Bild mitnehmen soll, aber es gibt ja diese Kinderbilder und so, und dann würden die Kinder sich voll freuen. Eigentlich müsste ich das machen, gell? Aber das Problem bei den Bildern ist, dass man es nicht darstellen kann, wie Paulus und Silas aussahen. Also ich habe dies gesehen, die haben dann am Rücken so rote Streifen, und das ist aber nicht das, wie Paulus und Silas aussahen. Die wurden aufs Heftigste, aufs Brutalste ausgepeitscht. Also das war eine schrecklich blutige Sache, was mit denen passiert ist. Äußerlich gesehen könnte der Unterschied nicht größer sein. Man hat da sozusagen diese verprügelten, halb zerstörten Menschen da liegen, die dann einfach im Schmutz liegen und die Füße im Block. Das war so wahrscheinlich so ein Holzblock, wo man die Füße so in solche Kreise reinpackt und dann von oben zumacht und irgendwie abschließt oder so, dass man seine Füße nicht mehr bewegen kann. Und die liegen dann dort, verdreckt, ausgepeitscht, im Dreck. Und an der anderen Seite steht der Kerkermeister. Wahrscheinlich bewaffnet, wahrscheinlich keine Rüstung oder so, aber einfach ein Schwert hat er dabei. Einfach um für Ordnung zu sorgen oder was auch immer der da machen wollte. Und er steht jetzt hier als römischer Beamter. Er ist stark und stolz. Er ist frei. Die Macht über diesen erbärmlichen Gefangenen liegt in seinen Händen. Und ich habe mir so vorgestellt, ich weiß nicht, wie er die so gesehen hat. Die wurden ihm ja abgeliefert und er sollte gut auf sie aufpassen. Man hat ihnen wahrscheinlich erzählt, das sind ganz, ganz schlimme Leute. Die musst du ganz gut aufbewahren. Deswegen hat er sie in diesen Platz da reingepackt, in den tiefsten Kerker, den er gefunden hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Mitleid gehabt mit denen, dass die da so blutig und geschunden vor ihm auf dem Boden liegen. Vielleicht hat es ihn auch nicht interessiert. Hat einfach seinen Job gemacht. Aber wisst ihr, ich habe lange überlegt. Eine Sache ist sicher. Wisst ihr, was er nicht gedacht hat? Der hat nicht gedacht, oh Mann, mit denen will ich tauschen. Das hat er nicht gedacht. Also der hat, wenn dann, maximal irgendwie Mitleid gehabt mit den Leuten, mit den beiden Kaputten. Aber sie haben, mit denen würde er niemals tauschen. Die Sache ist ganz, ganz klar. Er ist in Sicherheit, sie sind in Gefahr. Er ist in einer guten Position, sie sind verloren. Mit wem würdet ihr tauschen wollen, wenn ihr die Wahl hättet? Mit wem würdet ihr tauschen? Ich meine, wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Deswegen wissen wir auch, mit wem wir tauschen würden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir solche Menschen sehen, wenn wir einen Menschen sehen, der verprügelt und blutig am Boden im Dreck liegt, verachtet und bespuckt und ausgestoßen, und auf der anderen Seite jemand, der gesund ist und stark und stolz, eine gute Arbeitsstelle hat, mit wem würden wir tauschen wollen? Niemals mit dem, der da auf dem Boden liegt. Und so war das damals auch. Die haben ihm vielleicht leid getan. Und er sah keinen Grund, mit ihnen zu tauschen. Aber aus Paulus Sicht sah die Situation ganz anders aus. Paulus sieht die Situation ganz anders. Und das wollen wir dann lesen in den nächsten Versen. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass sogar die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf. Und von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Wie kommt es dazu, dass Paulus und Silas in der Nacht Loblieder singen? Also irgendwas muss doch bei denen sein. Irgendwas müssen die doch wissen oder sehen, was normale Menschen nicht sehen können. Sonst kannst du doch keine Loblieder singen. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass es einfach war, für sie Loblieder zu singen. Paulus schreibt später einmal an die gleiche Gemeinde, also von Philippi, da wo er jetzt im Gefängnis ist. Ein paar Jahre später schreibt er an sie einen Brief, und er schreibt in diesem Brief diese Verse, Philipper 4, 4 bis 6. Da schreibt er ihnen: Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sag's euch nochmal, freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet und mit Bitten und Danksagen vor Gott. Also Paulus sitzt ja gerade wieder im Gefängnis, jetzt woanders, und er schreibt jetzt diese Worte. Und wisst ihr, das Schöne ist, ich stelle mir das so vor, da ist die Gemeinde in Philippi, und die wissen ja das alles, was mit Paulus war. Da sitzt ja sogar der Kerkermeister in dieser Gemeinde in Philippi. Und der kriegt jetzt diesen Brief. Und der liest dann diese Worte. Und wisst ihr, an was der Kerkermeister denken musste, als er diese Worte dann hört? Der denkt sich, hey, das war genau das, was Paulus und Silas gemacht haben damals im Kerker. Das war das. Ich habe das erlebt, dass das wirklich geht. Wisst ihr, sowas ist nicht leicht. Sowas ist mit Kampf verbunden. Und das kommt nicht automatisch in unserem Leben. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn mir was wehtut, wenn es mir leid und schwer ist, dann kommt nicht viel Lobgesang erstmal, sondern dann kommt ganz viel Klage und Trauer und so bei mir raus. Das ist nicht die automatische Reaktion, dass wir so reagieren, wie Paulus jetzt reagiert. Und ich habe euch dazu ein Zitat von Alistair Begg. Und er drückt es so aus, er sagt es, Leiden an sich führt einen Menschen nicht zu einer tieferen Beziehung zu Gott. Nicht automatisch, meint er. Er sagt, und diejenigen unter Ihnen, die kürzlich großen Schmerz, großes Leid, große Verluste erlebt haben, die wissen, dass dies jede Minute eine Herausforderung ist. Alles in ihnen möchte schreien und rebellieren und misstrauisch sein, und doch führt dieser Weg nur noch zu mehr Schmerz und Enttäuschung und zu einer schrecklichen Einstellung. Es ist das kindliche Vertrauen, das uns Fortschritte ermöglicht. Also Alistair Begg sagt, wenn uns Leid begegnet, dann ist es nicht leicht, mit Freude drauf zu reagieren, mit Lobpreis zu reagieren. Dann ist es, weil alles in uns schreit danach, hier das, was er sagt, zu rebellieren, misstrauisch zu sein. Der sagt, aber das führt uns immer tiefer in dieses Loch hinein. Es gibt einen anderen Weg, und zwar, wenn wir mit kindlichem Vertrauen uns Gott nahen, dann wird es Fortschritte geben, wisst ihr? Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus und Silas hier erlebt haben. Sie kommen hier nicht automatisch in so einen herrlichen Lobpreis rein. Also das, dass die da singen, das ist nicht so normal. Und es geht ihnen von alleine. Genauso wie bei uns raubt es ihnen erstmal den Atem. Und ich schätze mal, am Anfang haben sie geweint und haben Gott ihr Leid geklagt. Aber warum hat dieses Leid bei ihnen nicht zu Zorn, zu Misstrauen, zu Rebellion gegenüber Gott geführt? Weil sie mit kindlichem Vertrauen auf Jesus schauen konnten. Und mit ihrem kindlichen Vertrauen haben sie, sogar wenn die Augen noch voller Tränen sind, sieht man schon hinter die Kerkermauern. Wisst ihr, für Paulus und Silas war nicht klar, ob sie noch leben werden. Also die Chancen standen gut, dass man sie tötet. Aber in ihrem kindlichen Vertrauen konnten sie sehen, was Jesus für sie vorbereitet hat. Und das ist der Unterschied. Die Frage ist immer, was man sieht. Schaut mal, der Kerkermeister, er sieht nur zwei kaputte Menschen und zwei kaputte Leben, und das will er nicht haben. Dem will er aus dem Weg gehen. Paulus und Silas sehen ein Leben für Jesus. Und sie sagen, dieses Leben leben wir für Jesus. Und hier im Kerker sitzen wir für Jesus. Und wenn wir abgeholt werden, dann sind wir bei Jesus. Je nachdem, was man sieht. Der Kerkermeister hat Mitleid mit Paulus, weil er unter der Macht Roms steht. Aber wisst ihr, Paulus hatte Mitleid mit dem Kerkermeister, weil über dem Kerkermeister Gottes Zorngericht schwebt. Also beide haben Mitleid miteinander gehabt. Nur einer von ihnen hatte Recht. Wer von beiden hatte Recht? Und das ist dann, wenn wir in unserer Stelle weiterlesen, dann sieht man, wer Recht hatte. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass sogar die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Die Türen sprangen auf. Von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und er wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht und stürzte ins Gefängnis, und er warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Schaut mal, mit einem Fingerschnipsen dreht Gott die ganze Situation um. Alles, was so offensichtlich schien, ist ganz anders. Hier der Kerkermeister, der will sich jetzt sogar selber umbringen. Das Problem ist, als Kerkermeister war er verantwortlich für die Gefangenen. Und wenn die weg waren, dann würde es ihn sowieso sein Leben kosten. Und das wäre eine Möglichkeit, vielleicht wie er mit Würde oder sowas aus dieser Situation rauskommt. Aber dann ruft Paulus ihm zu, und er ist so erschrocken über diese ganze Situation, weil er versteht, was da gerade passiert ist. Er ist nicht dumm. Er sieht, was los ist. Er sieht, da war ein Erdbeben und anstatt, dass das Erdbeben Sachen zerstört hat, hat das Erdbeben einfach nur die Gefangenen freigemacht. Jede Tür aufgemacht, jede Kette gesprengt, den Block zerlegt, in dem Paulus und Silas Füße gesteckt sind, ist aufgebrochen, wie auch immer das geht bei einem Erdbeben. Und jetzt stehen diese Gefangenen völlig unversehrt. Aus diesem Erdbeben, der ihnen den Block von den Füßen gerissen hat, aber sie selber hat kein Steinchen getroffen und kein Stäubchen ist auf sie gefallen. Und er weiß, niemand hat solche Macht. Solcher Macht ist er noch nie begegnet. Hier sind Gefangene, die kann man nicht einsperren. Mit allem Beton Roms kann man die nicht einsperren. Holz und Ketten und Mauern halten sie nicht. Die ganze Macht Roms mit Schwertern ist nicht in der Lage, sie zu halten. Die Kräfte der Erde und das Erdbeben ist auf ihrer Seite und ist ihnen zu Diensten. Er erkennt auf einmal was hier das, was er macht. Er wirft sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Er wirft sich zitternd vor Furcht eigentlich vor diesen zerlumpten, zerschlagenen Gefangenen auf den Boden. Er sieht auf einmal, wie die Welt wirklich ist. Vorher hat er gedacht, er ist der mächtige Kerkermeister. Alles liegt in seiner Hand. Die Macht ist bei ihm. Und jetzt merkt er, ich habe gar nichts. Ich bin in Gefahr. Die sind mächtig. Ich habe ein Problem. Die haben mir vorher leid getan, aber die sind nicht in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Und er wirft sich vor ihnen hin, zitternd vor Furcht. Und dann führt er sie hinaus und sagt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie sagten zu ihm, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine ganze Familie mit dir. Wisst ihr, bei ihm ist es so, die Furcht, die er erlebt, also dieser Schrecken, den er da erlebt hat, und die Angst, die er jetzt auf einmal hat, diese Macht, der er begegnet ist, diese Furcht, die bringt ihm zum Leben. Diese Furcht öffnet ihm die Augen dafür, dass er endlich Leben bekommt. Er will auch das haben, was die Gefangenen haben. Auf einmal merkt er, das, worauf ich mich verlassen habe, meine Macht, die hilft mir nicht weiter. Die kann nichts. Ich bin verloren. Wenn Gott wollte, wenn der Gott von denen wollte, die wären einfach rausgegangen und ich wäre tot. Man würde mich umbringen, weil ich die verloren habe. Ich kann sie nicht halten. Und er fürchtet sich vor ihnen. Und er fürchtet sich vor der Macht, der begegnet ist. Und auf einmal will er tauschen. Auf einmal will er das haben, was die haben. Er will einer von ihnen werden. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, das könnte sein Tod sein. Sie werden ausgepeitscht und in den tiefsten Kerker geworfen. Wenn er mit ihnen mitmacht, wird ihm das Gleiche passieren können. Wenn sie für die Botschaft im Kerker landen, wo soll er dann landen? Aber wisst ihr, ihm ist es egal, weil er hat auf einmal diese riesige Macht gesehen und er sagt, diesen riesigen Schatz, den Paulus hat, und er sagt, den will ich auch haben. Und es erinnert mich an diese Geschichte, wo Jesus einmal erzählt. Könnt ihr euch erinnern, da ist ein Mann, der findet einen gewaltigen Schatz in einem Acker. Und dann geht er hin und er verkauft voller Freude alles, was er hat. Sein ganzes Leben sozusagen. Sein Haus, sein Hof, sein Vieh, alles verkauft er. Und er kauft mit all diesem Geld, kauft er sich diesen Acker. Und die Leute, die von außen zuschauen, die sagen, bist du verrückt? Du kannst doch nicht dein ganzes Leben verkaufen für dieses Stück Erde. Und er sagt, doch, weil da drinnen ist der Schatz, den ich haben will. Ein schlechter Tausch? Genauso geht's dem Kerkermeister. Der Kerkermeister sagt, das, was ihr habt, der Gott, dem ihr dient, die Macht, die euch retten kann und die euch hält, da will ich auch dazugehören. Und das ist mir alles wert. Ich bin bereit, meinen Titel, meinen Status als Kerkermeister, ich bin bereit, mein Leben aufzugeben, wenn ich nur das haben kann, was ihr habt. Und er fragt sie, wie kann ich das bekommen? Wie kann ich das haben, was ihr habt? Mit so einer Sicherheit durchs Leben gehen. Im Kerker Freude haben und singen. In voller ehrlicher Freude singen. Und sie sagen zu ihm, wie das geht. Sie sagen, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet. Wirf dein Vertrauen ganz auf ihn. Ruf Jesus an. Und genau das macht er dann. Und er wirft sich mit allem, was er hat, Jesus in die Arme. Und er erlebt es. Und es wird zwar über ihn nicht mehr weiter erzählt, aber ich denke mal, dass er zur Gemeinde dazu kam. Und dass er einer von denen ist, die dann den Brief bekommen, den Philipperbrief. Dass er selber dann diesen Brief liest mit den anderen, mit seinen Geschwistern aus der Gemeinde. Er gehört jetzt zur Gemeinde. Er gehört jetzt zu Christus. Er ist jetzt ein Erbe des Himmels. Und er hat jetzt das, worum ihn die ganze Welt beneiden würde, wenn sie wüsste, was sie haben. Lukas beschreibt uns dann hier, also was er macht. Er holt die nach Hause, er wäscht ihnen die Wunden aus, er pflegt sie, er lässt sich direkt taufen. Und dann Lukas sagt hier, erklärt hier oben, ab Vers 32, anschließend erklärten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Und noch in derselben Nachtstunde nahm er sie zu sich. Und er wusch ihnen die blutigen Striemen ab und ließ sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Und dann führte er sie in sein Haus und er ließ ihnen den Tisch decken und er freute sich mit allen in seinem Haus, dass er zum Glauben an Gott gefunden hatte. Also Lukas beschreibt uns hier ganz bewusst, die Freude war riesig groß. Das ganze Leben hat sich verändert, da ist Licht eingezogen in ihr Leben. Und all das hat damit angefangen, dass Gott ihm sozusagen einen Stopp gemacht hat und er diese riesige Furcht, dieses schreckliche Erlebnis da haben musste im Kerker. Und diese Angst hier, er hat ja zitternd vor Paulus auf den Boden sich geworfen. Also diese Furcht hat ihn zum Leben gebracht. Und jetzt geht's weiter und dann gibt's wieder Leute, die auch sich fürchten, aber bei ihnen führt es nicht zum Leben. Und zwar, als es Tag geworden war, schickten die Stadtregenten die Amtsdiener mit der Weisung zum Gefängniswärter, die beiden Männer zu entlassen. Da sagte Paulus, die Stadtregenten haben eben befohlen, euch freizulassen. Verlasst das Gefängnis und zieht in Frieden weiter. Aber Paulus widersprach. Erst haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir doch römische Bürger sind, und dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich kommen und uns freilassen. Also das, was da passiert ist, den Stadtobersten werden jetzt die Augen geöffnet. Paulus ist ein römischer Bürger und ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, dieses Auspeitschen, diese öffentlichen Schläge, die durfte man nicht bei einem römischen Bürger machen. Das durfte man bei Sklaven machen oder bei so Freigelassenen oder so, aber nicht bei römischen Bürgern. Das war eine Schande, so eine Strafe, und deswegen durfte man das nicht machen. Und schon zweimal durfte man das nicht machen, wenn man keinen ordentlichen Prozess hatte. Also Paulus steht hier als römischer Bürger und er kann ihnen jetzt richtig Probleme machen. Und ihnen werden die Augen geöffnet und sie bekommen auch Angst. Hier im Vers 38 steht, die Amtsdiener meldeten den Stadtregenten, was Paulus gesagt hatte. Und die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handelt. Sie kamen persönlich und baten um Entschuldigung. Also jetzt sind sie voller Furcht. So ähnlich wie der Kerkermeister gerade eben, der sich gefürchtet hat. Genau das gleiche Problem hatten sie. Wenn Paulus wollte, könnte er ihnen das Leben richtig, richtig schwer machen. Also er könnte sich beschweren in Rom und dann würde das untersucht werden und dann hätten sie riesige Probleme bekommen, weil man durfte, das durfte man nicht machen, einen römischen Bürger einfach so schlagen. Die Situation ist so wie beim Kerkermeister. Auf einmal hat sich's umgedreht. Der Kerkermeister war ganz stark und sie waren schwach. Und mitten in der Nacht dreht sich das alles um. Und jetzt ist hier wieder das Gleiche. Am Tag davor waren sie stark und haben sich über die Gefangenen lustig gemacht. Und auf einmal dreht sich die Situation um und sie haben die Macht. Und eigentlich könnte man sagen, schaut mal, das ist jetzt ihre Chance. Sie können gerettet werden. Sie fürchten sich, sie erfahren, was passiert ist. Die haben das mit dem Erdbeben ja auch mitbekommen. Das war ja kein Geheimnis, sondern das hat man hat es selber spüren können. Davon hat man erzählt. Sie haben alles das mitbekommen. Und jetzt kommen sie zu Paulus mit dieser Angst Das ist ihre Chance. Aber was machen sie? Wir lesen das dann hier. Sie bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handelte. Und sie kamen persönlich. Sie baten um Entschuldigung. Und dann führten sie die beiden hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Das ist ihre Lösung. Sie erkennen, dass sie in die Hand von Paulus gegeben sind, genau wie der Kerkermeister das erkannt hat, aber sie versuchen nur, sich selber zu retten. Oder sie versuchen nur, die Situation auf eine Weise zu retten, wie sie das schon immer gemacht haben. Paulus ist unbequem. Das, was er über Jesus sagt, ist unbequem. Ihnen gefällt eigentlich ihr Leben ganz gut, so wie sie es jetzt haben. Die wollen den gar nicht haben. Die wollen das Ganze mit Paulus alles. Die fürchten sich bloß vor ihm. Seine Botschaft ist unbequem. Und das, was den Kerkermeister zum Leben getrieben hat, hat sie von Gott weggetrieben. Das gleiche, im Prinzip das gleiche Ereignis hat den einen zu Gott gebracht und den anderen hat es noch weiter von Gott entfernt und hat den anderen noch mehr verhärtet. Wisst ihr, ich wollte einfach als Anwendung für uns eins sagen, wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann musst du dir die Frage stellen, wie oft muss Jesus zu dir sprechen, bis du dich beugst vor ihm? Jesus spricht oft in das Leben von Menschen hinein und er macht es oft freundlich. Und manchmal macht er das auf eine Art und Weise, die uns Angst macht, die uns Furcht macht. Und Jesus spricht zu uns und vielleicht hat Jesus dir schon Angst gemacht. Aber was macht diese Angst mit dir? Bringt die dich zu Jesus? Oder suchst du dir eine andere Lösung? Irgendwas anderes? Lässt sie dich näher zu Jesus laufen oder stößt du Jesus ab? Ist dir der Preis vielleicht zu hoch, den Jesus fordert? Willst du die alte Ordnung in deiner Stadt beibehalten? Da, wo du sagst, wie es läuft und da, wo du machst, wie du das für richtig hältst. Und dieser Jesus ist so ein Störenfried und du gehst mit ihm raus vor die Stadt und sagst, hey, komm, bleib da draußen, ich bleib hier drin. Jeder macht seins. So wie die Stadtregenten. Versuchst du, Jesus zum Schweigen zu bringen in deinem Leben? Das kann ganz leicht passieren. Wir Menschen sind so. Und jedem das gleiche Ereignis kann den einen Menschen zum Glauben führen und den anderen weg. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du froh sein. Schaut mal, wir haben das, was Paulus hatte. Das, was der Kerkermeister gesehen hat und wo der Kerkermeister gesagt hat, ich will das auch haben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du das auch. Dann bist du der, auf den der Kerkermeister neidisch ist. Die Leute, die um uns herum sind, die brauchen genau dieses Licht. Die brauchen dieses Leben, weil sie es nicht haben. Und dieses Leben, wenn wir das haben, dann sollen wir das leuchten lassen aus uns. Dann soll man das merken. Weil die anderen ja genau das brauchen. Und sie werden uns begegnen. Und egal, wer wir sind, sie werden merken, der hat was, was ich nicht habe. Und auch wenn sie reich sind und du nicht. Und wenn sie scheinbar alles haben und wenn sie mächtig sind und so, dann wird der Augenblick kommen, wo sie sehen, dass du etwas hast, was sie nicht haben. Sie werden sich danach sehnen. Oder sie werden sich umdrehen und weggehen. Wenn wir mit Menschen reden, haben wir ihnen was anzubieten. Aber das Letzte, und das ist auch das, was wir aus der Geschichte lernen, wir haben es nicht in der Hand. Wir können mit den Menschen reden und der eine wird zum Glauben kommen und der wird das Licht sehen und der andere, der wird weggehen. Und das wird immer so sein. Das war damals so, das war im Korintherbrief so, als Paulus das schreibt und so ist es auch heute. Und deswegen einfach das, so müssen wir das auch verstehen, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Weil oft denke ich, wir machen uns manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen oder wir beschweren uns dann mit diesen Ereignissen. Wir denken dann, vielleicht haben wir was falsch gesagt oder falsch erklärt. Vielleicht haben wir nicht genug getan oder nicht genug jenes und so. Das liegt nicht in unserer Hand, die Menschen zu Gott zu führen, sondern so wie es hier passiert ist. Die Leute sehen das Gleiche und trotzdem gehen sie verschiedene Wege. Ja, ich würde gern jetzt Schluss machen. Genau, wir müssen das jetzt nicht nochmal länger machen. Stehen wir auf, ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich haben und dass wir das Leben haben in Fülle. Herr Jesus, du siehst, dass in dieser Welt es manchmal nicht so aussieht und manchmal lassen wir uns sogar täuschen, dass wir genau wie die Welt glauben, dass bei dir das Leben nicht ist, dass bei dir nur die Gefangenen sind und die, die im Kerker sitzen und dass das nicht begehrenswert ist. Aber Herr Jesus, mit dir im Kerker zu sitzen ist besser, als an einem reich gedeckten Tisch mit viel, viel Geld zu sitzen. Es ist besser, mit dir krank zu sein, als ohne dich gesund zu sein. Und es ist besser, mit dir zu sterben, als ohne dich zu leben. Herr Jesus, wir wollen das wirklich glauben und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir das wirklich sehen, damit wir voller Kraft und voller Freude durchs Leben gehen können, damit die Menschen uns beneiden um das, was wir haben, damit wir ein Zeugnis und ein Licht sein können, so wie Paulus und Silas damals im Kerker. Und ich bitte dich, dass du die Menschen, denen wir begegnen, dass du sie segnest, dass sie das sehen, dieses Licht, das in uns brennt, und dass sie das haben wollen. Bitte segne du das. Bitte schenke du uns so ein großes Zeugnis. Wir bitten dich darum als Gemeinde. Amen.